Hallo, ich bin Andreas Kosiski. Ich freue mich, hier in den nächsten Wochen interessante Menschen zu treffen und mit ihnen zu sprechen. Heute bei mir zu Gast Ulrike Meifert. Ja, hallo Ulrike, schön, dass du heute hier bist und meine Einladung angenommen hast. Du bist jemand, der zum Thema Sport viel sagen kann, zu allen Bereichen, zum Thema Breitensport, Spitzensport, olympischer Sport. Was mich so persönlich interessiert, ich habe dich das erste Mal wahrgenommen, 1972 bei den Olympischen Spielen, da habe ich vor dem Fernseher gesessen. Wie fing alles bei dir an? Das war ja nicht der Anfang. Wie bist du da hingekommen und wie fing dieser Sport an?
Ja, ich war von jeher ein bewegungsfreudiges Kind, hing immer an der Teppichstange, kletterte auf Bäumen und stand auf Händen im Garten, bin Rollschuh, Schlittschuh gelaufen, Roller, Fahrrad und im Winter Ski gefahren. Meine Eltern haben das auch sehr protegiert, das sportliche Leben, und vorgelebt. Und bin dann eines Tages, ja mit 12, durch eine Bekannte in die Leichtathletik geraten und habe dann, ja, 13, 14, 15, die paar Jahre auch ein bisschen Hochsprung trainiert, noch nicht in dem Umfang wie ein richtiger Leistungssportler, und bin dann mit 16 Olympiasiegerin geworden. Und das hat mich selbst am meisten überrascht.
Ja, uns damals auch. Also ich habe diese Bilder heute noch vor Augen. Und dann kam ja ein paar Jahre später, ich glaube acht Jahre später, kam die zweite Goldmedaille.
12 Jahre später kam dann die zweite erste.
Genau. Sorry. Aber das war ja ein langes sportliches Leben. Wie sieht das denn heute bei dir aus? Wie lebst du heute mit dem Sport? Ist Sport immer noch so eine wichtige, wie kommt man von so einem Niveau, wie weit muss man da weiter Sport treiben? Wie macht das überhaupt noch Spaß, Sport zu treiben?
Ich habe eigentlich regelmäßig immer so ein Fitnesstraining gemacht, also in Bezug auf Leichtathletikanlagen. Bei uns in Leverkusen gejoggt, Krafttraining, Gymnastik. Wir Sportler haben ja gelernt, wie Gymnastik geht. Wir können 2 Stunden lang immer andere Übungen durchführen. Und ja, das habe ich versucht, so 2-mal die Woche durchzustehen bis heute. Das brauche ich allerdings auch. Wenn mir das fehlt, dann fällt die Stimmung.
Ja, das hört man ja häufig, dass Menschen, die das ganze Leben diesen Sport so ausgeübt haben, dass sie wirklich merken, vielleicht jetzt sogar auch in der Corona-Zeit, wenn das eingeschränkt ist, die Bewegung, dass es dann auch zu Stimmungsschwankungen kommt, genau. Oder dass man sich nicht gut fühlt dabei. Ne? Das ist dann sicherlich auch, also Sport ist immer noch ein Teil des Lebens,
richtig.
Ein wichtiger, der auch notwendig ist, der auch zur Gesundheit.
Das haben wir unseren Kindern auch vorgelebt. Wir sind sonntags immer auf die Sportanlage gegangen, die haben da mitgespielt und
du hast ja auch
rumgemacht.
Einen sportlichen Mann, ne? Der ist ja auch, kommt ja auch aus dem
der
Sport.
Der kommt,
ne,
aus dem Bundesliga-Handball-Bereich, ja. Der ist auch sportlich, den habe ich zum Geradeauslaufen gebracht, das wollte er erst gar nicht. Und
also die
Sport
ganze Familie
ist immer noch wichtig, die ganze Familie macht da
sehr
damit.
Gut. Und du hast deine Kinder angesprochen, du hast dann ja als Mutter sicherlich die Situation Schulsport erlebt. Wie hast du das denn da wahrgenommen? Also das ist ja heute in einem Bereich, wo die Stunden gekürzt werden, wo keine Lehrer da sind. Also Schulsport ist ja ein wichtiges Element.
Ja, meine Töchter haben glücklicherweise in der Grundschule das Schwimmen gelernt, letztendlich. Das fand ich schon sehr beachtlich. Das ist heute gar nicht mehr selbstverständlich.
Ja, wir haben keine Hallen mehr dafür.
Ja. Und in den Grundschulen sind auch wenige Fachsportlehrer. Die müssten eigentlich regelmäßig fortgebildet werden. Und ich weiß auch nicht, ob die Sportanlagen an Grundschulen so toll sind. Mhm. Da müssen eben auch Bewegungsanreize auf den Schulhöfen geschaffen werden, um Kindern, die nicht so sportlich interessiert sind, da ein bisschen Aufforderungscharakter zu bieten.
Also auch eine Aufgabe für kommunale Politik. Wie gestaltet man solche Sportplätze, richtig, solche Sportanlagen für die Kinder?
Die Träger der Ogatas, die arbeiten ja auch vielerorts mit Vereinen zusammen. Das muss man auch intensivieren, obwohl das für die Vereine auch nicht so einfach ist. Die haben ja nicht so viel Personal, dass sie da 1000 Schulen versorgen können. Die müssen da eben irgendwelche Studenten akquirieren, die dauernd wechseln, das ist ein Problem. Es ist schwierig zu organisieren.
Mit dem Hinweis sind wir schon beim Breitensport. Welche Rolle gibst du denn dem Breitensport? Wie wichtig ist das in diesem ganzen Sportbereich? Also das, da, wo die Leute in den Vereinen arbeiten. Und das ist doch sicherlich auch die Basis von allem, ne? Wenn man die Möglichkeit bekommt, dort in so einem Verein.
Ja, jeder Verein hat eben auch seinen Breitensportauftrag, den er erfüllen sollte. Und ich schätze, das auch eine Sache der Nachfrage, und ich schätze, dass Nachfrage vorhanden ist und man durch die Mitgliederbeiträge da genügend Personal finanzieren kann. Und in Deutschland ja, ist das Vereinsleben sehr, sehr wichtig. Gerade auch das Sportvereinsleben, sagen ja auch die Zahlen. Die habe ich zwar nicht im Kopf, aber...
Also wir haben, wenn ich richtig informiert bin, in Köln ungefähr 220.000 Menschen, die sowohl vereinsgebunden, aber auch mittlerweile immer mehr freien Sport treiben. Also das ist ja auch so ein Effekt der letzten Jahre, dass viele einfach vielleicht auch keine Lust mehr haben, sich einem Vereinsleben zu unterwerfen und dann mal durch den Grüngürtel joggen oder jetzt diese immer mehr aufkommenden Plätze, wo Geräte stehen, die für jeden zugänglich sind. Also viele
Oder die fliegen durch die Stadt, ne? Ja, auf dem Kopf und auf den Händen.
Ja, oder mit dem Fahrrad auch, also die wollen sich alle bewegen und der Verein...
Ja, dafür muss es dann eben beleuchtete Strecken geben und ein paar Geräte, die man vielleicht in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule und Vereinen aufstellen kann. Das wäre da auch eine Möglichkeit, alle darin einzubeziehen.
Ja, richtig. Und also praktisch die Vielfalt herzustellen. Wir brauchen den Verein und vielleicht müssen sich Vereine auch ein bisschen, das tun sie in Köln, soweit ich weiß, auch in vielen Bereichen, sich modernisieren, sich neu aufstellen und das Angebot und die Nachfrage übereinander bringen. Aber Breitensport ist etwas, was in Köln, ja, im wahrsten Sinne des Wortes breit verbreitet ist. Mhm. Und es ist ein wichtiger Anker für die gesamte sportliche Entwicklung.
Ja, die Politik, die muss auch dafür sorgen, dass das Bewusstsein besteht, dass Sport für alle da ist. Mhm. Jung, alt, Migrationshintergrund, soziale Geschichten spielen da eine Rolle. Kranke, junge, Gehandicapte müssen damit einbezogen werden.
Inklusion.
Dafür müssen die Situation geschaffen werden, dass für jeden was da sein kann.
Und das ist eine Aufgabe von Politik, weil ich habe das immer so verstanden, dass der Sport ist ein Kitt der Gesellschaft und der bringt halt Menschen zusammen, auch wenn sie eine andere Sprache sprechen, wenn sie aus einer anderen Kultur, wenn da ein Ball in der Mitte liegt oder vielleicht ein Sportgerät, das alle bedienen können, dann ist da, kann man darüber sich definieren und dann findet man auch zusammen.
Kontakte knüpfen, Sprache lernen, ja.
Ja. Wie empfindest du die Situation in Köln im Sport?
Ja, ich finde eigentlich, dass der Sport in Köln keinen besonders hohen Stellenwert hat. Man liest immer vom FC Köln, manchmal von den Haien, egal wie wenig erfolgreich die sind. Und links liegen gelassen werden olympische und höchst erfolgreiche Sportarten wie Männer- und Frauenhockey, einzelne Leichtathleten, Turner, Kanuten und aufstrebende Sportarten wie zum Beispiel der Handball und der Basketball. Seit Fritz Schrammer zeigt aber auch kein OB mehr Begeisterung für den Sport in Köln und zwar in seiner gesamten Breite.
Ja, das habe ich vor zu ändern, weil ich sehe das.
Das hoffen wir.
Ich sehe das genau wie du, dass der Sport in der viertgrößten Stadt Deutschlands völlig unter Wert sich verkaufen muss. Also das Potenzial, die Menschen, die Spitzensportler, die Breitensportler sind da, aber die Unterstützung kann und muss besser werden. Ich habe von deiner Erfahrung gesprochen. Kennst du andere Städte oder kannst du aus eigenem Ansehen sagen, wo läuft es besser? Oder wo sind Modelle? Wie kann man es machen? Wie kann man das ändern?
Ja, ich lebe in der Nachbarschaft von Leverkusen und arbeite in Leverkusen beim Bayer, beim TSV Bayer 04 Leverkusen. Und da ist es eben so, dass die Sportvereine in ihrer gesamten Breite und Vielfalt vom Fußballverein über den Turn- und den Reitverein bis zum Anglerverein, Briefmarkenverein und was es da alles gab und vielleicht auch noch gibt, aus dem Bayer-Konzern hervorgegangen sind und halt um das Leben der Menschen in einer im Aufbau befindlichen Chemiestadt attraktiv zu gestalten. Da gab es früher die große Bayer-Familie, jetzt ist das mittlerweile ein bisschen gelockerter oder mit Abstand zu sehen, denn Bayer hat sein finanzielles Engagement hier sehr stark zurückgefahren und auf, ja, wie kann es anders sein, den Profifußball konzentriert. Und auf Köln ist das eigentlich nicht übertragbar, da fehlt dieser eine große Konzern.
Ja, du hast ja die Vorteile geschildert, aber natürlich auch, wenn so ein Verein so abhängig ist von einem großen Konzern, das gibt's ja auch in vielen anderen Bereichen, VW in Wolfsburg und andere. Ja, ja. Das ist sicherlich gut und das ist ein notwendiger Anschub, aber das darf nicht dazu führen aus meiner Sicht, dass die Stadt oder die Verantwortlichen der Kommune sich zurückziehen, sondern wir haben ja eine eigene Aufgabe. Sport ist etwas, es gibt ein Sportamt, es gibt einen Stadtsportbund, es gibt in Köln Sportstadt Köln e.V., viele Strukturen, die eigentlich sondern die wirklich aufgefordert sind und es auch teilweise tun, ja, ihre Rolle da zu finden. Und diese Struktur, die muss gestärkt werden. Und wir brauchen ich glaube, das ist wichtig, auch Menschen, die das Gesicht dieses Sports sind. Und gibt es noch weitere Beispiele? Andere Städte in der Nähe? Ich weiß nicht.
Ja, da gibt es die geliebte Nachbarstadt Düsseldorf.
Oh.
Wenn Köln darauf guckt, gibt es immer ein bisschen schäle Augen. Mhm. Düsseldorf hat den Sport als wichtigen Standort- und Marketingfaktor identifiziert. Und seit den 90er Jahren hat man regelmäßig in den Bau neuer Sportstätten für den Breiten- und auch den Spitzen- und Profisport investiert. Zum Beispiel in Tischtennisleistungszentrum oder auch in die Leichtathletikhalle. Etliche bedeutende und kleinere Sportevents konnten nach Düsseldorf gezogen werden, wie der Tour de France Start oder die Maccabi Games. Juniorsportler des Jahres von der Stiftung Deutsche Sporthilfe oder auch die Paralympics mit ihrer Ehrung Sportlerin des Jahres. Und der OB hat jemanden in der Art eines Sportbeauftragten an seiner Seite. Das gibt es ja hier in Köln gar nicht, der sich im Düsseldorfer Sport sehen lässt, nicht nur in einer Loge bei der Fortuna, und zwar deutschlandweit und international Kontakte pflegt. Man kann mit der D-Live GmbH, eine Marketingagentur, die die Sportstätten vermarktet, Wettbewerbe und Veranstaltungen sportlicher und auch gesellschaftlicher Art akquirieren und den Mannschaften und Einzelsportlern Sponsoren aus dem Kreis der städtischen Unternehmen verschaffen und hoffnungsvolle Einzelsportler fördern und vieles andere mehr.
Das heißt, wenn ich das so für mich übersetze, wenn jemand in der Politik Verantwortung übernimmt und eine entsprechende Struktur entwickelt, dann wird es besser, dann ist der Sport wahrnehmbarer, dann sind die Chancen sowohl im Breitensport als auch im Spitzensport in so einer Stadt, die kann man dann entwickeln und kann nach vorne treiben. Und das ist aus deiner Sicht, könnte das auch ein, vielleicht jetzt nicht 1:1, aber es könnte ein Beispiel auch für Köln sein, Verantwortlichkeit herstellen.
Allerdings, auch so ein Sportbeauftragten in bestimmen Köln. Muss ich da in Düsseldorf was abgucken?
Ja, das ist ja sowieso eine wichtige Sache in vielen Bereichen. Wir haben ja vor einigen Jahren mal bei der Entwicklung Sportstadt Köln auch nach Hamburg geguckt und haben gesehen, wie Hamburg das macht. Natürlich, Hamburg ist ein Bundesland, aber Düsseldorf ist etwas, wo wir nah dran sind, wo wir auch die Kontakte miteinander austauschen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Rat oder eine ganz gute, ein gutes Beispiel, dass man etwas stringenter, dass man Verantwortlichkeit herstellt und dass man die Leute zusammenbringt, um im Endeffekt den Sport dann wirklich angemessen zu entwickeln. Weil das, was mich als zugezogener Kölner hier ein bisschen irritiert ist, dass die Stadt sich da in dem Bereich wirklich unter Wert verkauft. Wir haben so viel Potenzial, nicht nur in diesem Bereich.
Hier ruht man sich auf der Sporterschule und der Trainerakademie aus und darauf, dass einmal im Jahr das Final Four stattfindet im europäischen Handball in der Lanxess Arena und das Frauenfußball-Pokalfinale im Rhein-Energie-Stadion. Aber der Kölner Basketball und Handball kann die oberen Ligen nicht anstreben. Allein weil es in Köln nicht mal eine Halle mit 5.000 bis 6.000 Platzkapazität gibt, die diese auf Zuschauereinnahmen angewiesenen Sportarten aber brauchen.
Ja, und das in dieser Stadt müsste eigentlich nach vorne getrieben werden.
Richtig.
Und ich glaube, es gibt auch Investoren, die sowas machen können, aber es muss ein breites Verständnis dafür geschaffen werden.
Mhm.
Alle die Beispiele, die du genannt hast mit den Events, die finde ich sehr gut, aber sie alleine reichen nicht aus. Sie sind nicht geben kein Fundament für die große Sportfamilie. Deswegen ist das wirklich ein guter Hinweis. Und wir müssen das wirklich entwickeln. Und wir heißt in diesem Fall auch, wenn ich in diese Verantwortung kommen sollte, ist das etwas, was ich zur Chefsache mache. Das so wie du hast den Fritz Schrammer angeführt, auch ein Beispiel dafür. Es geht hier nicht um Parteipolitik. Sport ist Familie. Sportfamilie, das erlebe ich im Landtag, das erlebe ich im Bundestag, überall, wo ich mit den Kollegen spreche.
Das hält eine Stadt zusammen irgendwie.
Ja, das ist der Kit, der soziale Kit. Mhm. Du machst ja auch viel mit jungen Menschen, so wie ich gehört habe, dass du mit Kindern was machst. Das ist ja auch eine wichtige Geschichte.
Laufen, springen, turnen, an der Teppichstange, auf Bäume klettern, Rollschuh, Schlittschuh laufen, Roller, Fahrrad und im Winter Skifahren, das war bei uns alles auf dem Programm und viele Kinder können das gar nicht mehr in der Stadt und deswegen müssen eben Verhältnisse oder Voraussetzungen geschaffen werden, wo man so etwas umsetzen kann.
Ja, also wir brauchen diese Sportplätze, wir brauchen den Schulsport, wir brauchen das alles. Und das zeigt sich ja jetzt auch in der Zeiten von Corona, wie viele Menschen, die in einer kleinen Stadtwohnung wohnen, es eigentlich wirklich genießen, raus zu können. Wir haben viel Grün in Köln, wir haben aber auch viele Wege und viele Bereiche, wo man Sport treiben kann. Und das ist wichtig und das muss man in das Bewusstsein der Leute holen.
Ja.
Der Karneval hat es geschafft. Der Karneval hat in Köln eine Rolle und auch eine auch die finanzielle Ausgestaltung ja deutlich gemacht, wie viel Geld zurückkommt. Ich glaube, in Köln hat noch niemand geprüft, wie viel Geld kommt eigentlich durch sportliche Aktivitäten wieder in die Stadt zurück. An Steuergeschichten oder an wirtschaftlichen Sachen oder an Vereinsgeldern.
Ja, Sportvermarktung oder vermarkteter Sport gibt einer Stadt ja auch ziemlich viel Strahlkraft nach außen. Baut ja ein Bild einer Stadt auf, ein positives Bild. Und das sollte man eigentlich auch als Stadtherr oder Stadtmutter, Stadtvater nutzen.
Gut, das ist ohne Wenn und Aber, da mache ich 3 Ausrufezeichen hinter. Wir müssen es aber auch schaffen, dass wir über die Position eines Oberbürgermeisters hinaus in der Stadt, in der Politik, in den Parteien, in der gesellschaftlichen Situation hier bei Vereinen, bei gesellschaftlichen Gruppen auch diesen Sportaspekt immer wieder mit in den Fokus nehmen. Deswegen ist aus meiner Sicht die Verbindung zwischen Sport und Wirtschaft auch etwas, was wir weiterentwickeln müssen. Du hast ja die ersten Ansätze von Sportstadt Köln jetzt auch so live mal miterlebt. Wie findest du denn diese Initiativen, Wirtschaft und Sport zusammenzubringen?
Ja, die sind immer gut. Das hat ja Düsseldorf gezeigt. Die haben auf ihrer Seite im Internet eine riesen Latte von Sponsoren. Die findet man in Köln nicht. Die werden da eingesetzt und können sich auch selbst darstellen im Rahmen der Sportveranstaltung. Und dann gibt es jetzt, um mal auf den Spitzensport zu kommen, die Sportstiftung NRW, die sich um die Förderung des Spitzensports in Nordrhein-Westfalen im Wege der dualen Karriere kümmert. Die haben auch viele, viele Kontakte zur Wirtschaft geknüpft, um eben auch den Sportlern durch diese Kontakte zu helfen und auch deren Zukunft zu sichern, indem sie eben auch beruflich diese Kontakte nutzen können.
Kennen das eigentlich alle in Köln? Wissen alle?
Die Kölner Politiker kennen diese Institutionen, deren klasse Arbeit gar nicht. Damit kann Köln sich hervortun. Dann muss man das aber auch medial verbreiten. Das hätte den Effekt, dass Eltern sich dafür interessieren und ihre Kinder Leistungssport machen lassen.
Das heißt, also du hast vorhin schon mal die Sporthochschule angesprochen, du hast den FC, du hast viele große Leuchttürme angesprochen, aber es gibt noch viele wichtige Institutionen in Köln, die den Sport betreffen, die hier gar nicht wahrgenommen werden oder deren Potenzial wir miteinander heben müssen. Und auch da muss Politik oder vielleicht ein Oberbürgermeister dann auch Verantwortung übernehmen und das zu seiner Sache machen.
Ja. Chefsache.
Das ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit immer ganz wichtig. Jetzt komme ich mal zu deinem Thema Olympische Spiele. Du bist ja nun wirklich eine der erfolgreichsten und vor allem, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, die jüngste Olympiasiegerin aller Zeiten.
War ich mal, ja.
Warst du, genau. Gut, und das ist etwas, was ja jetzt auch in der Diskussion wieder Nordrhein-Westfalen erreicht hat, aber auch Köln. Die Frage: Soll man oder kann man Olympische Spiele in Nordrhein-Westfalen und damit auch in Köln umsetzen? Wie stehst du zu diesem Thema?
Ja, natürlich wünschen sich die Sportler selbst Olympische Spiele im eigenen Land. Das ist für die ein tolles Erlebnis, auf das sie ihr Leben lang zurückblicken. Aber das heißt noch gar nichts. Für die Veranstaltung muss das Thema, was kommt danach oder was bleibt, eigentlich im Vordergrund stehen. Und
wir müssen die Menschen überzeugen. Ne? Ja, die Sportler, glaube ich, braucht man nicht überzeugen, aber so ein Event, der, ich weiß nicht, 2 Wochen, 3 Wochen dauert, vielleicht mit Vorbereitungen ein bisschen länger, aber das, was dort für in die Hand genommen werden muss, was an Infrastrukturmaßnahmen gemacht werden muss, das muss man ja auch den Menschen vermitteln und das muss Politik.
Naja, Herr Mons hat ja mittlerweile gesagt, oder kam zu der überraschenden Erkenntnis, dass in der Region alle Sportstätten schon vorhanden seien. Das wissen wir und haben bisher von den Initiatoren der Bewegung nicht mehr vernommen. Nun warten wir aber auf eine Kostenkalkulation, die sich auch auf die einzelnen Veranstaltungsstätten, ich glaube 14 Kommunen sind da drin, involviert. Ja, die werden sich noch wundern, was sie da alles dafür aufbringen müssen, um ihre Sportstätten, die wohl vorhanden sind, aber auf den neuesten Stand zu bringen. Darüber redet keiner. Dann redet auch keiner über ein Olympiastadion. Das muss auch noch gebaut werden.
Ja, das Olympische Dorf ist ja so eine Frage, ob man das nach Köln holt. Aber es ist ja noch mehr.
Also die Wohnungen bauen kann man immer. Ist genau. Egal wo. Da habe ich nichts dagegen.
Nein, die müssen wir auch bauen, stimmt. Nein, aber die Situation ist ja auch so, die Menschen, die zu diesen Städten wollen oder diese Wettkämpfe sehen wollen, die müssen ja auch irgendwie dahin kommen. Und im Moment erleben wir zwar in der Zeit von Corona kaum noch Staumeldungen. Wir können in kürzester Zeit.
Aber es fängt wieder an, ne?
Es geht wieder los, ist richtig. Deswegen ist das ja auch nur so ein temporärer Effekt. Aber wenn es dann wieder richtig losgeht und wenn die Wirtschaft und wenn das ganze öffentliche Leben wieder läuft, und ich stelle mir dann vor, wir haben im Sommer dann diese Olympischen Spiele irgendwo in Nordrhein-Westfalen und dann versuchen zigtausende Menschen dorthin zu kommen.
Ja, wir haben noch 12 Jahre Zeit, eine prekäre Verkehrsinfrastruktur zu verbessern.
Aber das ist erforderlich.
Das ist erforderlich. Und die Brückensituation hier, die kennen wir.
Ja, vor allen Dingen unsere Leverkusener Brücke.
Ja, genau. Und das weiß ich nicht, ob man das so locker schafft.
Das sind ja riesige Investitionen. Ich sage mal, als Kommunalpolitiker oder als Landespolitiker bin ich natürlich froh, wenn wir jetzt endlich mal an das Thema Infrastruktur rangehen und das machen. Wenn wir da auch noch entsprechende Unterstützung vom Bund und vom Land bekommen, wäre es ganz gut. Aber ich sehe es auch so, dass solche Sachen müssen geklärt werden und sie müssen von der Politik vorher geklärt werden. Und es muss klare Strukturen geben, wie man sowas macht.
Die Kosten müssen transparent sein. Ja. Ne, damit man auch ein eventuelles Referendum bestehen kann.
Das ist ein
ob man da drum rumkommt, weiß ich nicht.
Das ist ein Reizwort natürlich. Ja. Ne, wir haben ja leider zwei Erfahrungen in Garmisch-Partenkirchen, Berchtesgaden, München und in Hamburg gehabt, und wo Konzepte vorgelegt worden sind, wo es dann an einem Referendum gescheitert ist.
Richtig. Da müssen die Ministerpräsidenten oder die deutsche Politik stark genug sein, um das zu verhindern. Die müssen auf den Tisch klopfen.
Auf den Tisch klopfen wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, vernünftige Konzepte vorzulegen und den Leuten von Anfang an klar zu sagen, was sie wollen und was es kostet und was für Vorteile sie haben. Ja. Also da habe ich auch manchmal den Eindruck, dass man zu schnell das eigentlich richtige Mittel von Beteiligung missbraucht, um vielleicht so kritische Geschichten nicht umzusetzen oder sie in Frage zu stellen. Da müssen wir mutiger werden, und da geht es mir wieder darum, auch dass Köln die Potenziale, die es hat, einfach weckt und nutzt und den Menschen hier sagt, wenn wir das machen wollen, haben wir ein ganz klares Konzept und wir sind dabei und wir wollen diesen Austausch von jungen Menschen, wir wollen dieses Sporterlebnis erleben, aber nicht auf Kosten von anderen Projekten, von anderen Entwicklungen. Das muss man klar machen und das ist eine Sache der Politik.
Auf jeden Fall wird das ein riesiges, sehr umfassendes Konzept werden, was du da aufbauen möchtest.
Ja gut, zum Glück bin ich ja dann...
Da gibt es noch viel Nachholbedarf hier in Köln.
Ich glaube, ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja zum Glück dann hoffentlich nur für Köln oder in großen Teilen für Köln zuständig. Aber das stimmt schon. Das ist ja immer diese Komplexität dieser ganzen Sachen, sind ja heute wahnsinnig, was man alles bedenken muss. Und vor allen Dingen, wir sind leider, haben wir jetzt eben schon ein paar Mal festgestellt, in vielen Bereichen wirklich hängen wir hinterher. Wir haben keine Struktur, wir haben keine vernünftigen Bauten, wir haben Schwierigkeiten bei den Schulen, wir haben keine Sporthallen. Also alles, wo wir überall eigentlich, was wir brauchen würden als Basis, muss wieder langsam entwickelt werden.
Ja, die Basis muss entwickelt werden, und auch der Spitzensport hat Strahlkraft auf die Bevölkerung, ob es so ein FC oder KIC sind.
Ja, und die Menschen, ihr seid ja auch im Grunde Vorbilder. Das ist manchmal natürlich vielleicht ein bisschen viel verlangt für den Einzelnen, dass er so als Vorbild wahrgenommen worden wird. Aber ein Spitzensportler, der solche Erfolge hat, ist ja auch ein Maßstab für andere.
Ja, da gibt es ja auch in Köln schon einerseits die Sportschulen NRW und Elite-Sportschulen des Sports. Und die sind ja schon ein wichtiger Ansatz für den Leistungssport. Aber was machen wir mit den Kindern, die kein Interesse an Bewegung haben?
Ja, wie
denen müssen wir halt Bewegungsanreize auf Schulhöfen schaffen oder eben in Grünanlagen. Und es müsste dann mehr Sportstunden geben. Davon träumen ja alle, dass der Sport eine größere Lobby erfährt. Und ja, Lehrerfortbildungen müssen dann eben auch stattfinden, weil wenig Fachsportlehrer an den Grundschulen sind.
Also es hakt überall, ja, es hakt überall.
Ja, es hakt, es ist wirklich sehr komplex.
Ja gut, aber wir sind ja nicht da, um das einfach nur zu beschreiben, sondern ich habe ja wirklich den Wunsch und Sport ist in meinem Leben jetzt nicht unbedingt die aktive Seite, das war früher als junger Mensch, aber jetzt eher so diese Sportfunktionär und Sportbeschäftigung, das ist ja ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, wenn man in die Chance kommt, Oberbürgermeister zu werden, dann hat man die Möglichkeit, an Stellschrauben zu drehen, die genau in diese Richtung gehen. Und das sollte man eigentlich erwarten. Das können die Spitzensportler erwarten, das können die Breitensportler erwarten, das kann aber auch jeder Kölnerin und jede Kölnerin erwarten. Und deswegen ist es etwas, was mir sehr wichtig ist. Und deswegen ist dieser Austausch für mich auch unwahrscheinlich wichtig, weil da muss man aus meiner Sicht immer mit Menschen sprechen, und nicht nur sprechen, sondern auch hören, was sie für Erfahrungen haben und sie vor allen Dingen auch einbinden. Du hast das Thema
Ehrenamt muss man auch einbinden.
Richtig,
das ist
richtig.
Auch so ein Punkt.
Dieses Thema Sportbeauftragte, das geht mir jetzt so in dem Gespräch kaum noch aus dem Kopf, weil das ist ja in vielen Bereichen. Wir diskutieren gerade über eine Fahrradbeauftragte, über eine Fußgängerbeauftragte. Wir haben für Menschen mit körperlicher und seelischer Beeinträchtigung haben wir entsprechende Beauftragte. Aber ich glaube, die Idee, und das werde ich mir genau angucken, einer Sportbeauftragten oder eines Sportbeauftragten für Köln, der dann auch im Alltag dieses lebt, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklung, dass man für Köln sich eigentlich wünschen sollte.
Ja, der muss rumkommen und Akquise machen für den Sport und auch gucken, dass der Breitensport läuft, nicht nur der Spitzensport. Auf jeden Fall muss da einer sein, der die Hand über alles halten kann und neben dem Bürgermeister Chefsache da auch das Sagen hat.
Und sehr
dass
eng
nicht zu viele, dann nicht, dass nicht zu viele darin rummischen.
Ja, viele Köche verderben den Brei. Genau. Aber es gibt natürlich zwei Strukturen, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Das ist das Sportamt und das ist der Stadtsportbund. Ich lasse meine Funktion ja im Moment ruhen, aber ich bin stellvertretender Vorsitzender im Stadtsportbund. Und wir sind gerade genau in dieser Gedankenwelt, die du jetzt hier so skizzierst, zu Recht skizzierst, sind wir auf dem Weg, diese Strukturen eigentlich zu schärfen und sie wirklich auch umzusetzen. Und ich glaube, eine unabhängige Sportbeauftragte oder ein Sportbeauftragter ist, glaube ich, etwas, für das es sich lohnt zu kämpfen. Deswegen bin ich sehr dankbar dafür, dass du diesen Vorschlag gemacht hast.
Ja, das finde ich gut.
Hast du noch das Bedürfnis, irgendwas in diesem Format jetzt hier mit uns auf den Weg zu geben? Irgendein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben?
Tja, Andreas, wie war das denn bei dir früher?
Ja, also ich habe das...
Im Schulsport. Schulsport. Hast du Ehrenurkunde, Sieger- oder Teilnahmeurkunde gekriegt beim Bundesjugendspielen?
Nein, ich habe beim Weitsprung, glaube ich, habe ich mal eine Siegerurkunde bekommen. Ich war, glaube ich, auch ein ganz guter Sprinter, als ich noch jung und nicht so übergewichtig war. Aber das meiste waren dann tatsächlich diese Teilnehmergeschichten. Und ich kann mich sehr gut an diese Bundesjugendspiele erinnern, weil das war immer ein Event. Wir haben uns alle drauf gefreut und wir haben da diesen Wettkampf.
Die meisten haben sich drauf gefreut.
Und Sport ist dann wieder in mein Leben getreten als junger Polizist. Ich bin dann mit 16 zur Polizei gegangen.
Da muss man sich ja auch vorher irgendwie sportlich bewerben.
Richtig,
ne? Das
richtig.
Ist ja gar nicht so schlechter Test, der
da
gemacht werden muss.
Ist ein sehr intensiver Test, war damals jedenfalls. Ich glaube, heute ist es genauso. Und dann, als man zugelassen wurde zu dieser Polizeilaufbahn, war Sport ein wichtiger Punkt der Ausbildung. Also 7 bis 8 Stunden in der Woche waren Minimum, wo wir Mannschaftssport oder dann auch spezielle Sportarten, wir haben dann also Boxen machen müssen, wir haben Judo und diese Kampfsportarten natürlich.
Ja, davon träumt der Schulsport natürlich.
Ja, also ich kann mich erinnern, wir sind im Sommer dann an die Ostsee gefahren und haben so eine Zeltlager gemacht und dann gab es immer ein offenes Boxturnier und da war dann in Scharbeutz und Grömitz waren alle Touristen waren dann da, weil sie wussten, dass die jungen Polizisten da so ein Turnier.
Es gibt ein paar Verletzte da.
Und das Schöne ist ja bei diesem Boxsport, der ja eigentlich sehr diszipliniert sein soll und der auch auf Technik beruht, aber man hat sich dann am Anfang immer vereinbart, dass man nicht so sehr aufeinander einschlagen sollte, aber sobald man im Ring stand, hat man...
Floss Blut.
Also das, heute lache ich darüber, es war damals manchmal nicht schön. Aber was mir da sofort spontan einfällt, ist die Frage von wie Sport eigentlich so charakterliche Prägungen ausformt. Also wie wichtig das ist, miteinander zu kämpfen oder wie wichtig auch zum Beispiel eine Einzelsportart, wenn man da Erfolg hat. Das war schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für uns als Jungs, wir waren ja nur Jungs damals, heute gibt es ja auch viele, zum Glück viele Polizeibeamtinnen, die das entsprechend mitmachen, aber wir waren Jungs, die auch da geformt worden sind durch Kameradschaft, durch aber im positiven Sinne und durch sportliche Kameradschaft, das war ein wichtiger Punkt. Und ich habe dann nebenbei noch Volleyball gespielt in meinem kleinen Ort, aber nicht auf sehr hohem Niveau, aber einfach auch um 2-3 Mal die Woche eben halt Sport zu treiben. Und das ist dann aber mit den Jahren, auch durch den Beruf, immer weniger geworden und leider zu wenig. Mittlerweile fahre ich ab und zu mal Fahrrad, viel zu wenig, wie meine Frau sagt. Ich gehe gern schwimmen, also wenn ich irgendwo Wasser sehe, ist das eigentlich etwas, ich komme ja von
einer... Springst du rein?
Ich spring rein, an der Nordseeküste bin ich geboren und deswegen ist Wasser für mich immer etwas, wo ich mich sehr wohl fühle, aber mittlerweile im Alter lieber das wärmere Wasser, also das kalte Nordseewasser, da gehe ich nicht so gern mehr rein.
Gut.
Aber ich hatte leider nie diesen Antrieb, das leistungsmäßig zu machen.
Sport. Musst du ja auch nicht.
Nee, genau. Aber ich habe es versucht.
Muss man ja nicht. Man soll, ich sage immer den Eltern meiner Kinder, bringt eure Kinder durch den Sport gut über die Pubertät, dann habt ihr schon viel gewonnen. Das ist
ja genau.
Erstmal die Hauptsache. Was dann kommt, ist Zugabe.
Wir haben ja so einige Projekte hier in Köln, das fällt mir jetzt in dem Zusammenhang ein, so Mitternachtsbasketball und solche Sachen, die sind ja genau dazu da, um diese jungen Menschen in schwierigen Situationen mit einer Alternative auszustatten, dass sie Sport machen können und eben nicht...
Da war ich auch mal dabei, bei so einer Veranstaltung.
Da halte ich eine ganze Menge von und ich glaube, das sind auch so Sachen, die man unbedingt weiterführen muss. Mhm. Sport ist ein Teil meines Lebens, mittlerweile eher auf dem Sofa und dann habe ich
als passiver Konsument.
Ja, ich bin vom Klischee her wirklich 2 Fußballvereine, die mir sehr nahe liegen. Aus Hamburg, St. Pauli, das ist der Verein, den ich seit meiner Jugend bin ich Mitglied. Und seitdem ich in Köln bin, bin ich FC-Mitglied. Und die beiden...
Du Armer.
Ja, geht nicht den leichten Weg, aber aus Überzeugung dann schon. Ja, gut. Das ist Sport in meinem Leben.
Okay.
Ja, Ulrike, das war etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe genau das erreicht, was ich eigentlich wollte. Ich habe einen Input bekommen von einer Fachfrau, die weiß, was sie... will, was sie, wo die Probleme stecken und ich bin sehr dankbar dafür, dass du heute deine Zeit dafür geopfert hast und bedanke mich ausdrücklich dafür und wir werden uns in Köln wiedersehen und wir werden sicherlich auch noch solche Gespräche weiterführen müssen und du bist für mich da eine ganz wichtige Gesprächspartnerin. Danke dafür und komm gut nach Hause.
Dankeschön, hat mir Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war er also, mein erster Podcast. Anregungen, Feedback und Themenvorschläge sind übrigens jederzeit herzlich willkommen. Macht's gut und bleibt gesund.